Wie kann eine Wirtschaft der Zukunft aussehen? Was macht die Next Economy aus? Und wer kann uns auf dem Weg dorthin inspirieren? Herzlich willkommen beim Next Economy Talk. In diesem Podcast erkunden wir gemeinsam mit euch die Wirtschaft der Zukunft.
Heute gibt es für euch die erste Folge in unserer neuen Reihe Rethinking Development Cooperation, also Entwicklungszusammenarbeit neu denken. Warum wir Entwicklungszusammenarbeit neu denken müssen und was das mit der Wirtschaft der Zukunft zu tun hat, erfahrt ihr in den nächsten drei Podcast-Folgen. Diese Woche habe ich Estefania Coero eingeladen. Estefania ist Doktorandin an der Universität Luzern und promoviert dort im Bereich Anerkennung und Verteilungsgerechtigkeit in der menschenrechtsbasierten Entwicklung. In unserem Interview habe ich sie gefragt, was Entwicklungszusammenarbeit ist, wie sie mit unserer wachstumsbasierten Wirtschaft zusammenhängt und was wir in Zukunft anders machen sollten. Herzlich willkommen erstmal und vielen Dank, dass du da bist. Fangen wir erstmal damit an, ein bisschen was von dir zu hören. Also magst du den TeilnehmerInnen vielleicht erzählen, wer du bist und was du so machst?
Danke für die Möglichkeit, meine Arbeit hier einmal kurz vorzustellen. Sie ist zwar nicht alles, was mich ausmacht, aber ich möchte mich in diesem Rahmen vor allem über meine Tätigkeit vorstellen. Ich habe zwei Arbeitsbereiche. In meiner Doktorarbeit befasse ich mich mit der Frage, inwieweit menschenrechtsbasierte Entwicklungszusammenarbeit Anerkennung und Verteilungsgerechtigkeit mitdenkt und einfordert. Dabei arbeite ich mit dem Gerechtigkeitsmodell von Nancy Fraser und untersuche, ob er als Orientierungshilfe dient. Und als Diversity Coach begleite ich verschiedene Teams aus unterschiedlichen Organisationen in ihrem Lernprozess, also hinsichtlich Diversitätsfragen. Mein Fokus liegt da auf Antirassismus und Dekolonialisierung. Die Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, reichen von NGOs, städtischen Ämtern, über dozierenden Gruppen von Universitäten und Hochschulen bis hin zu Theatern und Kulturinstitutionen. Also die Gefäße, die Räume sind sehr unterschiedlich, die Teams sind sehr unterschiedlich, aber die Fragen ähneln sich doch sehr stark. Und meine Aufgaben umfassen zum einen das Leiten von Workshops, aber ich lese auch Dokumente und kommentiere sie oder schaue mir Videomaterial an und gebe Feedback, also das Sensibilisierungsmaterial, das sie selbst erstellen. Genau. Aber es gibt auch Einzelcoachings und Ähnliches. Also das ist sehr breit aufgestellt.
Da kann man ja eigentlich direkt anknüpfen mit der sozialen Gerechtigkeit, weil wenn es sich da drin verbindet, dann ist das ja vielleicht auch eine deiner Motivationen. Wie bist du denn zu deiner heutigen Arbeit gekommen?
Zum Thema meiner Doktorarbeit bin ich gekommen über meine Erfahrung an verschiedenen Orten, in verschiedenen Organisationen, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechten, monetärer Hilfe befassen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass nach außen hin diese sehr positiv konnotierten Begriffe verwendet worden sind. Menschenrechte, aber auch Menschenwürde, dass oft davon gesprochen wurde, dass es ein Anliegen ist, allen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen in der Zusammenarbeit. Dennoch hat es mir an Bescheidenheit und Respekt gefehlt. Und das liegt daran, dass im Alltag doch gezeigt hat, dass es an manchen Ecken Schwierigkeiten gibt, sich tatsächlich an diesen Werten zu orientieren. Also es gab in den Denkweisen doch eine Hierarchie. Und einzelne Personen haben sich darüber auch sehr offen geäußert, die meisten weniger. Ich habe Kommentare, Witze gehört und ja, Humor soll seinen Platz haben am Arbeitsplatz, aber das waren auch Ausdrücke von einer Mentalität, die ich sehr schwierig finde in diesem Kontext. Und es gab aber auch andere Beispiele, in denen sich das geäußert hat, beispielsweise, also ein solches Beispiel wäre das Kommunikationsmaterial. Wie stellen wir Menschen dar? Fragen wir uns, ob wir Stereotype bedienen, reproduzieren? Regen wir andere Menschen an, kritisch zu hinterfragen, woher denn die Missstände kommen oder nicht? Oder beschaffen wir einfach Gelder und verkaufen so ein Gefühl von, ja, von Rettertum. Also verkaufen wir das Gefühl, dass es sehr leicht ist, mit einer Überweisung sehr viel Gutes zu machen, und dass es eben nicht notwendig ist, sich zu fragen, welche Verantwortung man vielleicht noch zusätzlich trägt. Aber vielleicht auch im Inland. Also es muss ja nicht immer nur ums Ausland gehen. Genau. Also ich hätte mir mehr Bescheidenheit und Respekt gewünscht, und vielleicht hat mich deswegen der Begriff Anerkennung interessiert. Da war für mich auch wichtig hinzuschauen und sich mal zu fragen, wer überhaupt an der Begegnung teilnimmt und wie dafür gesorgt wird, dass diejenigen, die an den Gesprächen teilnehmen sollen, auch die Ressourcen dafür haben. Natürlich ist es möglich, als Organisation zu sagen, wir laden jetzt dazu ein, sich über das Projekt XY Gedanken zu machen. Wer Lust hat, kann vorbeikommen. Aber das ist ja auch mit Kosten verbunden. Und das ist nur ein kleines Beispiel, aber das zeigt es eigentlich ganz gut auf. Also wie werden Ressourcen verteilt, damit eine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden kann zwischen wichtigen Parteien? Wer entscheidet darüber, welche Parteien wichtig sind? Und ja, wie können dann solche Prozesse initiiert werden? Wo muss dann vielleicht noch geschraubt werden, damit diese Begegnung auf Augenhöhe wirklich Substanz hat und all jene umfasst, die entscheidend sind in den Projekten?
Hast du da schon so erste Erkenntnisse, die du schon mit uns teilen magst? Oder bist du noch eher am Anfang deiner Forschung?
Ich kann gerne einen kleinen Einblick geben. Die Menschenrechte sind nicht besonders anspruchsvoll. Also je nachdem, an welchen Zielen wir uns orientieren. Wenn wir ein bestimmtes Verständnis von sozialer Gerechtigkeit haben, dann kann man sie wirklich als sehr wenig anspruchsvoll bezeichnen. Oder auch Konflikte sehen zwischen den Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit. Das ist möglich. Die positive Konnotation macht aber, dass wir nicht kritisch hinschauen, wenn mit diesem Begriff gearbeitet wird oder wenn er auch politisch eingesetzt wird. Und in der Entwicklungszusammenarbeit ist es eben ein Instrument, auf Menschenrechte zu verweisen. Das heißt, ob beabsichtigt oder nicht, es kann gewisse Dinge ja verwischen, verschleiern, und da bedarf es eigentlich eines genaueren Blicks, je nachdem, was eben unsere Absicht ist. Wenn wir Entwicklungsarbeit oder Entwicklung so verstehen, dass es darum geht, Ungleichheit zu reduzieren. Das sagt Aram Siai, sei so die Essenz eigentlich, wenn davon gesprochen wird. Wenn es darum geht, Ungleichheit zu reduzieren, dann sind Menschenrechte nicht unbedingt eine Hilfe. Es kommt sehr stark darauf an, wie das ausgelegt wird, wie es umgesetzt wird und so weiter.
Dann würde ich noch einmal kurz nachfragen zu deinen Coaching-Erfahrungen, weil du ja meintest, dass du, als du das noch nicht so professionalisiert hast, auch nicht so ernst genommen wurdest. Hast du denn das Gefühl, dass es jetzt dann, oder dass du jetzt ernster genommen wirst, weil es so institutionalisiert, professionalisiert ist, und dass das sozusagen den Unterschied macht, oder hat das keinen Unterschied gemacht?
Ja, es macht sicherlich einen Unterschied, denn zum einen ist Zeit vergangen. Das müssen wir eben auch sagen. Es ist einiges gelaufen. Heute ist Diversität ein Thema, das auch in Akkreditierungsprozessen aufkommt. Das heißt, die Verantwortung und die Auseinandersetzung, die werden auch eingefordert. Und damals, sage ich mal, war das zum Teil noch gar nicht gegeben, dass es auch von oben ein Interesse daran gab, dass diese Themen behandelt werden. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, dass ich auch die Freiheit habe, professionell dazu zu arbeiten. Denn prinzipiell wäre eine professionelle Gestaltung von solchen Prozessen auch in Institutionen möglich gewesen. Aber das ist auch heute noch so, wenn die Ressourcen nicht gesprochen werden, wenn die Entscheidungsprozesse extrem komplex und langwierig sind, wenn die Personen weder die zeitlichen Ressourcen noch die finanziellen Ressourcen haben und so weiter, dann passiert einfach nicht viel. Das heißt, ich habe viel Gestaltungsraum, um diese Arbeit richtig zu machen. Und das hat mich nach meinem Master motiviert, das anzugehen. Es hat dann noch mal ein bisschen gebraucht, aber ich hatte dann sozusagen diesen Master und dann später auch die Bedingungen, um das zu lancieren und zu starten. Ja. Es ist aber auch wichtig, deutlich zu machen, dass meine Tätigkeit als Diversity Coach wirklich eine Art Schadensbegrenzung ist. Ich kann nicht über Köpfe hinweg entscheiden oder so. Das darf man also jetzt nicht falsch verstehen. Ich gehe dorthin und ich lege einen Grundstein und dann ziehe ich mich irgendwann wieder zurück oder werde eben nicht weiter gebraucht, weil die Prozesse in den Händen anderer Personen liegen.
Und dann noch vielleicht eine letzte Frage. Was motiviert dich denn am meisten bei deiner Arbeit? Worauf arbeitest du hin?
Ja, ich möchte mit die Frage, also die Beantwortung dieser Frage damit beginnen zu sagen, dass ich nicht immer motiviert bin. Ganz und gar nicht. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag voller Motivation durchstarte und das Gefühl habe, okay, heute verändere ich die Welt und bin voller Tatendrang und Energie. Das ist nicht so. Was mich aber antreibt, oftmals, nicht immer, ist der Ausdruck von Solidarität. Ich habe es nicht immer gleich präsent, das ist einfach so. Aber es ist ein schöner Gedanke, dass die Arbeit ein Ausdruck von Solidarität sein kann und das vielleicht auch von einem Gegenüber gespürt wird. Ich führe dieses Gespräch außerdem aus einem sehr bequemen Zimmer heraus, einer sehr bequemen Lebenssituation heraus. Und von daher sind Arbeiten wie diese im Prinzip, ja, ich sag mal das Mindeste. Denn wenn wir darüber nachdenken, kommen wir sehr schnell zu der Erkenntnis, dass es nicht um uns geht. Also es geht nicht um uns, diejenigen, die Gelder erhalten, um Strategien zu entwickeln, die dann Ungleichheit reduzieren sollen oder die Konzepte erarbeiten. Es geht um Personen, die auf Strategien angewiesen sind, wirksame Strategien, um zu überleben. Und ja, für andere Personen ist die Auseinandersetzung tagtäglich lebensbedrohlich. Mir geht es darum, verschiedene Formen der Zusammenarbeit zu denken. Und ich denke, meine Tätigkeiten sind eine Form, mit betroffenen Personen, also Personen, die von Ungerechtigkeit, Diskriminierung etc. betroffen sind, zusammenzuarbeiten, auch wenn es sehr, sehr indirekt ist, teilweise. Auch wenn es teilweise indirekt ist, spüre ich es so. Und hoffe, dass es von anderen Menschen auch so gespürt wird.
Ja, danke für das Teilen dieser Gedanken. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du das so betonst, dass es halt eben, dass du auch nicht immer motiviert bist, weil es wahrscheinlich auch als gegeben vorausgesetzt wird oft.
Hintergrund: Wachstum. Ein wichtiges Narrativ der Arbeit von Nela ist das der Wachstumsunabhängigkeit, auch Postwachstum genannt. Aber was meint das eigentlich? Unser derzeitiges Wirtschaftssystem ist besonders auf das quantitative Wachstum ausgerichtet. Dies sieht man zum Beispiel durch Zahlen wie dem BIP, dem Bruttoinlandsprodukt, welche oft als Kennzahl für das Wohlergehen der Gesellschaft herangezogen wird. Die Annahme lautet, wenn das BIP wächst, wächst auch das Wohlergehen der Gesellschaft. Tatsächlich fließen aber wichtige soziale und ökologische Faktoren in die Berechnung überhaupt nicht mit ein. Beispielsweise Bildungsgrad oder Einkommens- und Vermögensverteilung werden in den Indikator gar nicht mit einbezogen. Gleichzeitig würde das BIP auch wachsen bei Umweltkatastrophen, Kriegen oder Unfällen, weil dadurch Aufbau- und Reparaturarbeiten nötig werden würden. Das Wohlbefinden der Menschen oder gar der Umwelt werden durch solche Ereignisse aber natürlich nicht gesteigert. Das Wachstumsparadigma, also der alleinige Fokus auf quantitatives Wachstum, ignoriert die endlichen Ressourcen des Planeten und die sich aufdrängende Klimakrise, welche nicht zuletzt durch diese Form des Wirtschaftens verursacht wird. Im wissenschaftlichen Diskurs wird daher das Wirtschaftswachstum als quantitative Größe in Frage gestellt und neu gedacht. Unsere Vorstellung der Wachstumsunabhängigkeit bezieht sich auf eine neue Form des Wirtschaftens, die soziale und ökologische Ziele in den Mittelpunkt drückt und so ein Wachstum des Wohlergehens der Gesellschaft zum Ziel hat.
Dann lass uns doch jetzt mal tiefer inhaltlich einsteigen. Und zwar erstmal mit der Frage, was ist überhaupt Entwicklungszusammenarbeit und wie genau hängt sie eigentlich mit diesem Wachstumsparadigma zusammen? Kannst du uns dazu mehr erzählen?
Ja, also ich arbeite viel mit den Texten von Aram Siyahi und er schreibt, dass die Essenz von dem, was als Entwicklung bezeichnet wird, im Grunde die Reduktion von Ungleichheit ist. Eine andere Herangehensweise oder Perspektive hat Walter Rodney in seinem Buch How Europe Underdeveloped Africa aus den 70er Jahren, schreibt er, dass die Essenz von Entwicklung Ausbeutung ist, von natürlichen Ressourcen und von Menschen. Und ja, für mich ist interessant, wie wir da unterscheiden können zwischen Aktivitäten im Namen von Entwicklung, die vor Ausbeutung nicht zurückschrecken, und Aktivitäten, die die Reduktion von Ungleichheit prioritär behandeln. Genau, und Ungleichheit zu reduzieren hängt nicht mit Wirtschaftswachstum zusammen, nicht unbedingt. Also Wirtschaftswachstum kann einen positiven Einfluss nehmen, das muss aber überhaupt nicht so sein. Das heißt, es gibt Fälle, in denen wir anhand von Studien erkennen können, dass es am Wirtschaftswachstum nicht gemangelt hat und Ungleichheit doch noch dennoch erhalten blieb bzw. sich sogar verstärkt hat. Und es ist an anderen Orten, wo es kein Wirtschaftswachstum gab, dennoch Verbesserungen gegeben hat in Bezug auf Gesundheitsversorgung oder in Bezug auf die Lebenserwartung, also die erwarteten Lebensjahre der Menschen. Genau. Und wir haben bei diesem Gedanken daran, dass Wirtschaft so zentral ist, also dass das unser Hauptorientierungspunkt ist, Wirtschaftswachstum, das Bruttoinlandsprodukt, diese ganzen messbaren Indikatoren. Wir haben dabei immer den Referenzpunkt globaler Norden. Das ist jetzt der Begriff, der gängig ist, der noch akzeptiert ist. Und dem gegenübergestellt ist der globale Süden, der aufholen muss, um dahin zu kommen. Es ist aber für den globalen Süden gar nicht möglich mit den gleichen Mitteln, die der globale Norden hatte. Beziehungsweise hätte das einen hohen Preis für alle, denn all die Regionen, die zum globalen Norden zählen, haben auf einen gewaltvollen Umgang und auf Umweltzerstörung zurückgegriffen. Und das lief damals kostenlos und kostengünstig für sie ab. Wenn das die Mehrheit der Welt machen würde, denn der globale Süden ist nun mal größer als der globale Norden, dann würden wir das nicht überleben. Wenn wir alle diesen Standard des globalen Nordens erreichen wollen würden. Die Verbindung zwischen dem Wachstumsparadigma und der Entwicklungszusammenarbeit sehe ich darin, dass der Entwicklungsdiskurs, aber auch die Praxis vieler Organisationen Wirtschaftswachstum als zentrales Element sieht und den globalen Norden als Referenzpunkt.
Du hast ja gesagt, dass du auch schon mal in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hast. Hast du da konkrete Beispiele, wo dir das so aufgefallen ist, dieser Fokus auf Wachstum, Wirtschaftswachstum?
Als Beispiel gehen eigentlich all jene Organisationen, die sich sehr stark an den SDGs orientieren, also an den Nachhaltigkeitszielen. Gerade wenn diese Organisationen viel mit Indikatoren arbeiten, merken sie eigentlich, dass diese SDG-Indikatoren nicht wirklich transformative Ziele anstreben. Sie sind eher affirmativ. Also Sakiko Fukuda-Paar forscht dazu und untersucht eben auch diese Indikatoren und erklärt ziemlich gut, dass in diesen recht politischen Debatten Interessengruppen aufeinandertreten, von denen manche einen wirklichen Wandel anstreben, beispielsweise in der Produktion von Nahrung und im Umgang mit Umweltressourcen. Und andere streben eben vor allem die hohe Produktion an. Also es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, dass es nicht auch um hohe Produktion geht, gerade wenn alle Menschen versorgt werden sollen und es auch darum geht, vor Hungersnot zu schützen beispielsweise. Aber welche Rolle da die Nachhaltigkeit spielen soll und der Umweltschutz, das steht eben sehr stark zur Debatte. Und ob man da einen grundlegenden Wandel macht oder nicht und die Systeme aufrechterhält, die eben mit einer sehr hohen Umweltbelastung einhergehen. Und dann gibt es ja noch die Frage der Geldbeschaffung. Also da geht es dann vielleicht weniger um Wirtschaftswachstum auf nationaler Ebene oder internationaler Ebene. Aber wie sich Organisationen positionieren, wenn es darum geht, Gelder zu beschaffen, Spenden einzuholen eben, so wird das ja dann auch formuliert, Partnerschaften einzugehen etc. Also wenn der Fokus darauf so stark ist, dass dafür auch in Kauf genommen wird, Rassismus zu produzieren im Kommunikationsmaterial, sexistische Stereotype zu verwenden, um dazu zu bewegen, diese Gelder zu sprechen. Also anstatt eines Mentalitätswandels werden eigentlich verinnerlichte Diskriminierungsmuster gestärkt. Alles im Namen von der guten Tat, dafür, dass damit ein Projekt finanziert werden kann. Und das sehe ich eben sehr, sehr kritisch. Vor allem, ja, also wenn es darum geht, dass mit Akteuren zusammengearbeitet wird, die die eigenen Werte im Grunde nicht vertreten.
Genau, jetzt hast du schon einige Kritikpunkte an der Entwicklungszusammenarbeit angesprochen und du bist nicht die Einzige natürlich, die das kritisiert. Das wird auch schon seit langem kritisiert. Also der Name hat sich ja auch schon mal geändert von Entwicklungshilfe, wie es früher hieß, zu jetzt Entwicklungszusammenarbeit, womit ja auch schon eine bestimmte Richtung der Kritik deutlich wird. Was würdest du sagen, worin besteht die Hauptkritik an der Entwicklungszusammenarbeit?
Ja, es gibt mehrere Kritikpunkte. Ich möchte mich auf einige wenige konzentrieren und mich zunächst auch wieder auf CIAL beziehen. Die internationalen Vergleiche sind allein schwierig. Also, dass wir uns vergleichen und dass wir den globalen Norden als Referenz haben, das ist eine koloniale Kontinuität und wird auch der Komplexität der Thematik gar nicht gerecht. Zudem haben wir auch einen sehr starken Fokus auf Armut und benachteiligte Gruppen. Also es geht immer um die Menschen, denen Armut angetan wird. Wir bezeichnen das nicht so. Wir reden selten davon, dass Armut angetan wird. Wir ignorieren aber in vielen dieser Gespräche, in den meisten, die Akkumulation von extremem Reichtum. Das wird eigentlich nicht beleuchtet. Aber es wäre wichtig, dass wir auf beide Seiten des Spektrums blicken, wenn wir über Ungleichheit sprechen und Ungleichheit reduzieren wollen. Das funktioniert nicht, wenn wir nur auf die eine Seite schauen. Hinzu kommt auch eine Mentalität, die begünstigt, dass Menschen davon ausgehen, sie können mit einem kleinen Beitrag oder einfach mit ihrer puren Anwesenheit ganze Regionen der Welt verändern. Also ich habe das mit den ganzen Regionen aus einer Webseite von einer NGO, die mit Kindern und Patenschaften arbeitet. Da heißt es, mit ihrem Beitrag, mit ihrer Spende können sie ganze Regionen in Lateinamerika, Asien und so weiter verändern. Es hat schon imperialistische Züge, aber es greift das Ganze ganz gut auf. Also wir verkaufen häufig diese Erfahrung, die ein gutes Gefühl vermittelt und die auch Macht vermittelt. Die Macht mit einem Dauerauftrag oder mit einem Angestelltenverhältnis gleich unser Wissen in die Welt tragen zu können beispielsweise. Und es wird auch nicht gut unterschieden. Also mit dieser Perspektive gibt es wie auch keine Unterscheidung zwischen den einzelnen Akteuren und auch ihren Zielen und ihren Mitteln, denn die sind nicht gleich. Ich bezweifle, dass alle Akteure, die Entwicklung im Titel haben oder im Untertitel haben, sich primär für die Reduktion von Ungleichheit einsetzen. Nicht alles, was wir als Hilfe betiteln oder solidarisch, ist es auch tatsächlich. Wir möchten Entwicklung gerne als etwas Solidarisches verstehen, aber dafür müssen wir auch genauer hinschauen. Die International Finance Corporation ist ein Finanzierungsamt der Weltbank. Die hat auch schon Projekte gemacht, die alles andere als Entwicklung gefördert haben, meiner Meinung nach. Also die haben beispielsweise versprochen, sie würden ein Gesundheitssystem aufbauen, dass das staatliche, also das öffentliche, dass die öffentliche Gesundheitsversorgung in Lesotho gut ersetzen kann. Das hat sehr viele Gelder gekostet. Der Akteur hat aber sehr viel Geld auch gemacht. Es wurden in ländlichen Ebenen aber viel höhere Sterberaten dokumentiert, auch weil Ressourcen vom Land in die Stadt geflossen sind, obwohl die ländliche Bevölkerung einen viel höheren Anteil hat. Und von diesen Beispielen gibt es viele, also von Versprechen, wo es dann darum ging, dass man mit privaten Akteuren gemeinsam sehr viel erreichen, sehr viel verändern kann, sehr viel hohe Qualität anbieten kann. Und häufig ist aber so, dass private Akteure oder Privatisierung auch damit einhergeht, dass die Menschen, die mehr haben, also die Reicheren einer Gesellschaft, tatsächlich vielleicht auch eine gute Versorgung bekommen, aber der ärmere Teil der Bevölkerung eben nicht. Also dass die Ungleichheit nicht reduziert wird, sondern steigt. Und es gibt ganze Sammlungen von solchen Fällen. Eine Organisation, die sich damit befasst, ist, wie heißt die? The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Also da gibt es ganze Sammlungen von Beispielen, wie Privatisierung in welchen Ländern sich nicht mit Menschenrechtsprinzipien verträgt oder wo Menschenrechtsverletzungen aufgrund dessen vorgekommen sind, weil diese Grundrechte, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte nicht gelebt werden können. Und sie sind nicht erfüllt, wenn nur der reichere Bevölkerungsteil Zugang zu Gesundheit hat beispielsweise. Also damit eine Menschenrechtspflicht erfüllt ist, müssen alle eine gesundheitliche Grundversorgung haben. Und die muss verfügbar sein, die muss erreichbar sein, geografisch, aber auch finanziell. Das heißt, eine Organisation, die da solche Partnerschaften eingeht, wie eben diese International Finance Corporation, die wird vielleicht nicht oder sehr vermutlich nicht die gleichen Interessen und Mittel verwenden, also ja, Ziele verfolgen und Mittel verwenden, wie eine NGO, die sich mit der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen beschäftigt. Oder ja, also da gibt es einfach eine sehr große Diskrepanz und trotzdem verbinden wir alles und verknüpfen wir alles und betiteln das dann als Entwicklung. Und eigentlich ist aber die Verknüpfung nur, dass diese Projekte stattfinden an Orten, die früher mal eine Kolonie waren.
Wenn du jetzt davon sprichst, dass NGOs was ganz anderes machen als jetzt diese Banken, von denen du gerade geredet hast, inwieweit würdest du die NGOs dann auch mit in die Kritik einbeziehen? Oder würdest du sagen, da ist die Hauptproblematik geht eigentlich schon von RegierungsakteurInnen aus?
Auch NGOs sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie operieren nicht gleich und haben auch nicht die gleichen Mittel und die gleichen Vorstellungen. Die meisten, die ich kenne, tragen auch dazu bei, diese Mentalität zu erhalten. Ich lerne aber auch zunehmend Organisationen kennen, die sich wirklich kritisch auseinandersetzen wollen und sich auch in eine dekoloniale Praxis begeben möchten und deswegen auch solche Denkmuster aufbrechen. Genau. Es gibt aber, glaube ich, keine, die ich kenne, von der ich jetzt sagen könnte, sie befasst sich mit der Akkumulation von extremen Reichtum, weil sie Ungleichheit reduzieren will oder so. Also der Blick ist auch da sehr stark auf diejenigen gerichtet, die Benachteiligung erfahren und ausgegrenzt sind. Aber es geht nicht so sehr in eine andere Richtung. Das würde eigentlich noch fehlen, jetzt in meiner Kenntnis. Aber vielleicht gibt es sie auch da draußen und es steigert sich, aber bisher ist mir zumindest keine bekannt. Was ich auch häufig beobachte, ist die Reproduktion von menschenunwürdigen Bildern. Und ich frage mich auch häufig, ob die Eltern der Kinder, die abgebildet werden, wissen, dass ihre Kinder fotografiert worden sind, wie die Bilder verwendet worden sind. Ich frage mich häufig, ob die Menschen, die wir jetzt als Kinder auf Plakaten sehen, irgendwann erfahren werden, dass sie mal irgendwo an einer Bushaltestelle zu sehen waren und wie sie darüber empfinden würden. Ja? Oder wenn es irgendwie privat in einem Arbeitsteam ist und dort erstellt dann jemand irgendwie Postkartenmaterial als Hobby und entscheidet sich dann privat, so eine Spendensammlung zu machen. Ich meine, es ist jetzt nicht Entwicklungshilfe im großen Stil oder so, aber ja, es gibt einfach Dinge, wo ich finde, NGOs tragen doch dazu bei, mit welchem Selbstverständnis wir als Gesellschaft mit die da aufeinander und auf andere Menschen blicken. Genau. Ja, die NGO, die ich schon angesprochen hatte, mit den Patenschaften und den Kindern, da geht es schon an ein Extrem, also die Kinder auch wirklich besuchen zu können. Das ist alles etwas, was für mich unter diese Kritik fällt. Also das ist ein Paradebeispiel für genau das, ja. Und ich würde mir von NGOs wünschen, dass sie die Personen, die sie erreichen wollen, auch ansprechen in Bezug auf eine kritische Auseinandersetzung. Und sie den Leuten auch zutrauen, aus einem anderen Blickwinkel heraus, der eher die Verantwortung betont, anstatt das eigene Wohlbefinden, dass sie auch aus der Perspektive heraus spenden, beziehungsweise nicht spenden, sondern zu einem Ausgleich beitragen oder zu einer Entschädigung für Kolonialverbrechen oder Ähnlichem. Also dass es da auch einfach ein Umdenken gibt im Wording, in der Sprache, in der Bildsprache etc.
Damit sprichst du es ja schon so ein bisschen an. Also was muss man anders machen? Beziehungsweise vielleicht erstmal die Frage so, sollte man aus deiner Sicht überhaupt Entwicklungszusammenarbeit noch machen? Und eben wenn ja, wie könnte man es dann noch, wie könnte man es besser machen, dass es eben nicht mehr so problematisch ist?
Ich finde es wichtig, dass Arbeit geleistet wird. Also um Ungleichheit zu reduzieren, muss Arbeit geleistet werden. Das geht nicht anders. Und diese Arbeit muss aber transformativ sein. Wir brauchen vielleicht auch keinen weiteren großen Begriff wie Transformation, internationale Transformation oder irgendwie sowas. Vielleicht müssen wir auch auf einen solchen Schirmbegriff verzichten und stattdessen konkreter sein. Und uns fragen, wie reden wir über was? Was genau möchten wir eigentlich auch beschreiben? Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir anders sprechen über diese Beiträge. Also ich habe ein großes Problem mit dem Spendenbegriff. Ich würde mir eine tatsächliche Entschädigungsleistung für Kolonialverbrechen wünschen. Stattdessen, das fände ich sehr viel sinnvoller, als dubiose Abhängigkeitsverhältnisse zu schaffen oder ich glaube, das kann ich so stehen lassen, aber ich glaube, ein Gedanke von Ausgleich wäre sehr viel sinnvoller als als diese Gedanken an SpenderInnen und EmpfängerInnen zu stützen, weiterhin zu stützen. Ja, und ich würde mir auch wünschen, dass wir bei dieser transformativen Arbeit die Rolle von privaten Akteuren stärker beleuchten, was Privatisierung bedeutet, was extremer Reichtum bedeutet, dass das einfach ein zentraleres Thema wird. Genau.
Hast du da konkrete Beispiele, die du uns vielleicht einmal kurz erläutern könntest, damit man irgendwie, damit es greifbarer wird?
Es gibt NGOs, die ihren kompletten Arbeitszirkel gemeinsam mit denjenigen durchlaufen, die durch die Projekte begünstigt werden sollen. NGOs, in denen flache Hierarchien herrschen, auch in Bezug auf den Lohn, in denen von solidarischen Beiträgen gesprochen wird, statt von Spenden. Und ich finde auch die Konzernverantwortungsinitiative der Schweiz ein gutes Beispiel. Ich meine, solche Initiativen gibt es auch in anderen Ländern, aber dass mal wirklich darauf geschaut wird, welche Verantwortung tragen unsere Unternehmen auch international und wieso sollten wir sie nicht mit dem gleichen Recht zur Rechenschaft ziehen. Das finde ich auch deswegen ein gutes Beispiel, weil es da zwar schon um den Schutz von Menschen geht, deren Leben auch bedroht ist durch diese Unternehmen, durch diese enormen Unternehmen, aber es geht darum, die Verantwortung hervorzuheben. Es geht nicht darum, einfach nur etwas zu liefern, nach außen zu schicken, sondern wirklich zu schauen, wie können wir diese Unternehmen zur Verantwortung ziehen, die ihren Sitz hier in der Schweiz haben. Aber woanders auf der Welt eben auch Menschenrechtsverbrechen begehen. Ja.
Danke. Genau, wir haben ja schon über den Zusammenhang von Entwicklungszusammenarbeit und Wachstum oder Wirtschaftswachstum gesprochen. Was können denn Postwachstumsansätze jetzt zu dieser Verbesserung der Entwicklungszusammenarbeit leisten? Und oder können die überhaupt was leisten? Oder sollte man vielleicht mit anderen Ansätzen eher arbeiten?
Ein wichtiger Beitrag der Postwachstumsansätze könnte sein, dass wir auf die Grenzen hinweisen, die wir haben. Also, dass diese Postwachstumsansätze ja auch ein Beitrag dafür sind, die Narrative, du musst nur besser und schneller ausbeuten, zu überwinden. Postwachstumsansätze bestätigen eben, wir haben diese Grenzen. Unser Planet kann nicht weiter ausgebeutet werden in der Form, in der es derzeit noch passiert. Und das schafft auch eine Transparenz betreffend die Möglichkeiten, die Länder haben, die wir jetzt noch als zu entwickeln bezeichnen. Genau. Es darf nicht vergessen werden, dass die Ansprüche aus der Armut zu entkommen oder eine Transformation zu durchleben, dass sie legitim sind, dass es gerechtfertigt ist, diese Ansprüche auch zu äußern. Das möchte ich also überhaupt nicht in Frage stellen. Genau. Des Weiteren finde ich besonders interessant, dass auf diese Ressourcenknappheit hingewiesen wird, betreffend dem, was unsere Umwelt leisten kann, aber gleichzeitig an eine Lösung angeboten wird. Und diese Lösung ist wichtig für die Angstbewältigung, die, wie ich glaube ich schon erwähnt habe, Einfluss nehmen kann auf Entscheidungsprozesse, die wichtig werden in einer Zusammenarbeit oder für Ausgleiche, Entschädigungsarbeit, Transformation etc. Das heißt, Postwachstumsansätze machen Möglichkeiten denkbar, greifbar, also Alternativen und betonen gleichzeitig, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, weil uns die Ressourcen ausgehen. Und darüber muss sich auch die Entwicklungsarbeit bewusst sein, beziehungsweise internationale Kooperation auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Formen, in verschiedenen Organisationen. Genau.
Gut, danke dir. Dann noch einmal als Abschlussfrage vielleicht so ein Blick in die Zukunft. Was wünschst du dir für die Entwicklungszusammenarbeit in der Zukunft? Wo liegt deine Hoffnung, wo das noch hingehen könnte?
Was ich mir wünsche? Ich wünsche mir keine Entwicklungszusammenarbeit, sondern ich wünsche mir transformative Arbeit, die Umweltgerechtigkeit mitdenkt und die die Reduktion von Ungleichheit als zentrales Thema hat. Und damit einhergehend, dass wir von der Mentalität wegkommen, die lieber über Spenden spricht und über Wohltätigkeit als über Verantwortung und Entschädigungsleistungen und über Verteilungsgerechtigkeit. Das wünsche ich mir, aber ich wünsche mir keine Entwicklungszusammenarbeit.
Super, vielen Dank dir für deinen Beitrag und dass du hier heute mit dabei warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und danke für diese Fragen.
Sehr schön.
Das war die erste Folge in der Reihe Rethinking Development Cooperation. In den nächsten Folgen wollen wir einen praktischen Einblick in die Entwicklungszusammenarbeit erhalten und schauen, was heute dort schon getan wird, um dem Paradigma des Wirtschaftswachstums zu entkommen und Entwicklungszusammenarbeit neu zu denken. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns auch über euer Feedback und Anregungen. Schaut dafür gern auf unseren Nela Social Media Kanal vorbei. Diesen sowie die Website von Estefania Cuero haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal!